mit dem Geist, saha mit, aham cha, auch das Ego, anye, andere, ime, all diese, devaha, Halbgötter, tasmai, im, Bhagavate, der Persönlichkeit Gottes, Namaha, erweisen Ehrerbietungen. Übersetzung. Ihr wisst, das ist 3. Kanto, 6. Kapitel, Text 40, ne? Worte, Geist und Ego mit ihren jeweiligen beherrschenden Halbgöttern haben darin gefehlt, die höchste Persönlichkeit Gottes zu erkennen. Wir müssen daher einfach als Akt der Vernunft dem Herrn unsere achtungsvollen Ehrbietungen erweisen. Erläuterung. Der froschgleiche Rechner. Das ist das 3. Mal, wo jetzt über die froschgleichen Philosophen geht. Es fängt immer so an. Es gibt einige froschgleichen Philosophen, die die höchste Seele mittels Philosophie und gedanklicher Spekulation erkennen möchten. Dann geht es im nächsten Text so. Die froschgleichen Philosophen und weltlichen Besserwisser im Bereich der Wissenschaft und der mathematischen Berechnung mögen nicht an die unbegreifliche Kraft der höchsten Persönlichkeit Gottes glauben. Und jetzt, hier fängt es auch gleich los, da geht es auch los. Der froschgleiche Rechner mag folgenden Einwand erheben. Wenn der Absolute nicht einmal von den beherrschten Halbgöttern der Sprache, des Geistes und des Ego, nämlich den Veden, Brahma, Rudra und allen Halbgöttern unter der Führung Brihaspatis nicht erkannt werden kann, warum sollten dann die Gottgeweihten so sehr an diesem unbekannten Objekt interessiert sein? Die Antwort lautet, dass die transzendentale Ekstase, an der sich die Gottgeweihten erfreuen, die die Spiele des Herrn beschreiben, den Nicht-Gottgeweihten und gedanklichen Spekulanten zweifellos unbekannt ist. Solange man keine transzendentale Freude kostet, wird man sich natürlicherweise von seinen Spekulationen und ersonnenen Schlussfolgerungen wieder abwenden, denn man wird erkennen, dass sie weder wirklich sind noch Freude spenden. Die Gottgeweihten können zumindest verstehen, dass die absolute Wahrheit die höchste Persönlichkeit Gottes Vishnu ist, wie die vedischen Hymnen bestätigen. Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Yatsurayah. Auch die Bhagavad Gita bestätigt diese Tatsache. Vedaischa Sarvere Aham Eva Vedya. Durch die Kultivierung vedischen Wissens muss man Shri Krishna kennen. Und man sollte nicht fälschlich über das Wort Aham dich spekulieren. Das einzige Verfahren zum Verständnis der höchsten Wahrheit ist hingebungsvoller Dienst, wie in der Bhagavad Gita erklärt wird. Bhaktyamang abhijanati javanyaschasmitatpata. Nur durch hingebungsvollen Dienst kann man erkennen, dass die höchste Wahrheit die Persönlichkeit Gottes ist. Und dass Brahman und Paramatma nur Teilaspekte des Herrn sind. Dies wird in dem obigen Vers von dem großen Weisen Maitreya bestätigt. Mit Hingabe bekundet er der höchsten Persönlichkeit Gottes, Bhagavate, seine aufrichtige Ergebenheit. Namaha. Man muss dem Beispiel großer Weiser und Gottgeweihter wie Maitreya und Vidura, Maharaj Parikshit und Shukadev Goswami folgen und sich im transzendentalen, hingebungsvollen Dienst des Herrn betätigen, wenn man seinen endgültigen Aspekt, der über dem Brahman und dem Paramatma steht, erkennen möchte. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Semate Bhakti Vedanta Swami Nityanande. Namaste Sarasvate Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Yato prabhya navratanta vachascha manasasaha aham chanya ime devas tasmaye bhagavate namah. Übersetzung: Worte, Geist und Ego mit ihren jeweiligen beherrschenden Halbgöttern haben daran gefehlt, die höchste Persönlichkeit Gottes zu erkennen. Wir müssen daher einfach als Akt der Vernunft dem Herrn unsere achtungsvollen Ehrbietungen erweisen. Ein Name für Krishna ist Avan Manasagochara. Das bedeutet, er ist nicht zugänglich für die Gedankenkraft. Er ist transzendental dazu. In der Brahma Samhita heißt es, wenn sich Yogis mit der Geschwindigkeit des Geistes fortbewegen, selbst dann ist es für sie nicht möglich, den Lotusfüßen des Herrn näher zu kommen. Denn er ist eben Avan Manasat Gochara, durch den Geist nicht erreichbar. Aus diesem Grunde benutzt Srila Prabhupada in seiner Erläuterung immer wieder für die weltlichen Philosophen, dass wenig schmeichelhafte Adjektiv, die froschgleichen Philosophen. Sie sind also wie ein Jabatz, diese Denker, die glauben, also ein Frosch, mit der Gedankenkraft den höchsten Herrn erfassen zu können. Und das ist der Grund. Nun, Prabhupada macht daraus eine, oder das Bhagavatam macht daraus eine interessante Schlussfolgerung. Ich glaube, diese interessante Schlussfolgerung ist revolutionär für das westliche Denken. Er sagt, sobald Krishna jetzt durch Worte, Geist und das Ego nicht erkannt werden kann, ist es ein Akt der Vernunft, dem Herrn unsere achtungsvollen Ehrbietung darzubringen. Wieso, sagten der Westler, wenn ich ihn nicht verstehen kann, warum soll ich ihnen noch Ehrerbietung darbringen? Wie, das ist die Logik. Was ich nicht verstehen kann, dann muss ich Ehrerbietung darbringen. Nun, in diesem Protest liegt etwas von dem, dieses Protest, der liegt begründet in einem, sagen wir mal, landübergreifenden Missverständnis des Westlers. Nämlich ein Missverständnis in der Epistemologie. Das Wort heißt, wie man zu einer Erkenntnis kommt. Der Westler glaubt, dadurch, dass er Dinge unter seine Kontrolle bringt, diese Sache verstehen zu können. Beispielsweise durch wissenschaftliche Versuche, wo wir bestimmte Dinge unter ein Labor nehmen und dort dann sezieren, analysieren und mit verschiedenen chemischen Tests versuchen zu definieren. Es ist ja klar, dass man nur Dinge nehmen kann in das Labor, die sich nehmen lassen, die man, von denen man über die man ein gewisses Grad der Kontrolle ausüben kann. Krishna nun entzieht sich dieser Kontrolle. Kann nicht so verstanden werden. Wir können ihn nicht mit unseren Instrumenten analysieren und verstehen. Das ist selbst großen Halbgöttern wie Brahma nicht gelungen. Ganz zu schweigen dann von uns. Damit gibt es denn einen anderen Approach, eine andere Zuwendung. Und diese Zuwendung ist ganz einfach Surrender. Das ist die Schlussfolgerung. So erklärt die sich. Nicht? Weil wir nur etwas, was uns übergeordnet ist, durch Surrender verstehen können, Hingabe, und nicht durch Kontrolle, also dem Gegenteil von Kontrolle. Deswegen müssen wir uns jetzt Krishna ergeben. Das also kurz zu diesem Text gesagt. Ich würde jetzt sehr gerne weitermachen, wie man sich Krishna ergeben kann. Denn wir hatten am Sonntag aufgehört, im Bhagavatam zu lesen. Das ist jetzt aber. Im Bhagavatam heißt es, dass man sich Krishna durchaus hingeben kann. Im zweiten Kanto, Text, Kapitel 1, Text 5, wird Krishna mit drei verschiedenen Attributen bezeichnet, die es logisch machen, dass man sich Krishna ergibt. Das eine Attribut ist Sarvatma. Er ist eigentlich im Herzen eines jeden und ist einem deswegen sehr, sehr lieb von Natur aus. Warum versuchen wir uns selber immer wieder zu retten? Warum sagen wir, sind wir uns selbst am nächsten? Ja, der Grund ist einfach, dass wir eine ewige spirituelle Seele sind, die sich nicht zufrieden geben kann mit den begrenzenden Situationen des materiellen Lebens. Wir versuchen im Grunde genommen die Seele zu retten. Das gibt es auch in dem übrigens in dem Verständnis des Europäers, da gibt es für dieses SOS, Save Our Souls, ne? SOS, Save Our Souls. Ne? So, diese Seele ist uns deswegen lieb. Die Liebe, die Seele ist uns deswegen lieb, weil sie ein Teil von Krishna ist. Und somit ist uns Krishna der Liebste. Samatma. Aber es heißt, wenn man sich einfach jemanden hingibt, der einem lieb ist, das nützt einem noch nicht so viel im Leben. Ne? Wenn ich mich jetzt einfach Helmut Kohl hingebe, das, da habe ich keinen großen Nutzen. Denn der ist nicht sehr powerful, der Helmut. Helmut ist sogar ein bisschen powerful. Aber versteht ihr, wenn ich mich jetzt einfach, sagen wir mal, Kunigunde hingebe, nicht irgendeiner Kunigunde. Kunigunde ist, das ist ein deutscher Mädchenname. Das ist nicht sehr wirkungsvoll, weil sie nicht die höchste Kontrollierende ist. Nicht? Jemand, der keine Macht hat, wenn man sich ihm hingibt, wird man nicht beschützt. Aber Krishna wird als Bhagavan Ishvara bezeichnet. Der höchste Gott, der höchste Kontrollierende ist. Das ist also jemand, der noch opportunistisch denkt, was springt dabei für mich heraus, wenn ich mich hingebe, wird also mit diesem Adjektiv verwiesen darauf, dass man sich durchaus Krishna hingeben kann. Weil alles von ihm kontrolliert wird. Alles von ihm, alles unter seiner Kontrolle steht. Die gesamten materiellen Welten bewegen sich nach seiner Flöte sozusagen. Chale jaiche na chai jaiche chalan nitya heißt es. Alles bewegt sich unter seiner, nach dem Klang seiner Flöte und tanzt sozusagen nach seinen nach seinem, seinem Input. Es gibt auch bedeutschen Tanz nach seiner Pfeife, sagt man, glaube ich. Also bei Krishna ist es tatsächlich so, er ist der höchste Ishvara, es ist höchst nützlich, sich ihm hinzugeben. Also wenn man jetzt nicht so auf der Ebene von Savatma denkt, kann man auf der Ebene von Ishvara denken. Und ein drittes Wort, was gebraucht wird, um sich Krishna hinzugeben, ist es Hari. Derjenige, der uns von unserer Fessel ans materielle Dasein befreit. Deswegen kann man wirklich furchtlos werden in dieser Welt, indem man sich dem höchsten Herrn hingibt. Klingen so viel, das sind alles die spätaufstehenden Grihastas wahrscheinlich, die zu spät kommen. So, sorry, ich musste mal raus. Die drei Eigenschaften: Krishna ist einem am liebsten, Krishna ist der höchste Kontrollierende und Krishna ist Hari, derjenige, der von Elend und Leid befreit, sind zwingende Gründe, die in den vedischen Schriften angegeben werden, dass man sich Krishna hingibt. Nun, wie werden wir Krishna bewusst? Also es ist sicherlich durch den Vorgang der Hingabe zu Krishna. Und was ist Hingabe für uns in unserem gefallenen Zustand? Das ist jetzt eine wichtige Frage. Ich würde sehr gerne hier fragen, wir haben ja sehr oft schon über Hingabe gehört. Was ist Hingabe für dich? Trivanga. So, du hast so aufmerksam geguckt. Ja. Ja. Du möchtest erstmal hören. Gut. Was ist Hingabe? Oder sagen wir mal, was ist das Leichteste, wenn du dich hin... Was fällt dir am leichtesten in der Hingabe und was am schwersten? Aber jetzt wird es schon wahnsinnig schwierig. Ingo. Motivloses Dienen. Oh. Zu Krishna. Ja. Das sind die harten Kaliber, die wir heute hören. Ja. Ist das. Was fällt dir da? Fällt dir da schwer manchmal? Ja. Ja, stimmt. Das ist Hingabe. Hingabe zu Krishna. Martin.
Demütiges Handeln.
Demütiges Handeln. Weil man sein falsches Ego dann aufgeben muss. Ja, hingeben muss. Ja. Dem spirituellen Meister dienen, das ist Hingabe. Super schön. Worte warte siehst du auch Idee zu dieser Thematik. Olga, what is surrender? Strafe. Ja. Wenn man also sein Geist und was man so tut, seine Handlung verstecken gibt. Ja.
Sich dem Schicksal hingeben.
Ohne es zu kontrollieren, sozusagen.
Denn ist Krishna das Schicksal? Was ist Hingabe, Radhika? Bist du erstmal ein bisschen schockiert? Ne? Können Sie schon was antworten? Oder? Im Augenblick glaube ich nicht, oder? Können Sie antworten, was Hingabe ist? Also, oder ist es jetzt schwierig? Ja. Kann die Mutter antworten?
Wenn man sich total vergisst, also in den Kontext mit Krishna,
ja.
Wenn man sich total vergisst und nur sich hingibt,
ja. Keine eigene Motivation sozusagen. Bhima, ich würde so gerne mal die Kinder. Bhima, keine Angst. Was ist Hingabe? Ne, komm, jetzt denk mal ein bisschen nach. Bhima, wir fragen jetzt noch einen anderen Devotee und danach bitte denk nach in, und so weiter. Ne? Du bist da gleich dran. Gut, Chandi, du wolltest. Um 3 Uhr aufzustehen. Also für Chandi ist Hingabe, um 3 Uhr aufzustehen, Bhima. Was ist für dich Hingabe? Komm, du weißt doch sonst immer eine Antwort. Willst du vielleicht noch ein bisschen nachdenken? Dann frage ich dich gleich nochmal. Ja. Zu tun, was Krishna sagt. Oh, das ist aber keine Hingabe hier. Wie bitte? Ja. Oh, das ist ja total enttäuschend. Also, das ist aber eine Reaktion, nicht? Wenn man Hingabe. Weil es wird plötzlich eng. Ich wurde es auch verdammt mulmig eben. Und dann drückt er sich und rennt raus. Ja, so geht es uns manchmal, glaube ich, auch. Nicht? Wir müssen uns hingeben und dann. Lila Sugar.
Ich denke, wenn die Liebe.
In einer halben Stunde das Bad beenden, statt in einer Stunde.
Wenn die Liebe rein ist, dann ist auch die Liebe natürlich.
Ja. Wenn die Liebe rein ist. Zu Krishna ist auch die Hingabe. Und natürlich. Gurgopal. Zu verstehen, dass man abhängig ist und sich dadurch auch abhängig machen. Ja. Ja, gut. Gut. Dankeschön. Es ist so, ich will heute anfangen, an meinem Hand, ja, eine Art Buch darüber zu schreiben. Und ich habe das alles gesammelt, auch Bhimas rausgehen. War sehr aufschlussreich. Das ist, wie es uns sehr oft geht. So. Die Sache ist, wir müssen ja irgendwo ansetzen bei der Hingabe. Lila Sugar sprach von reiner Liebe. Seine Frau sprach von solchen schlimmen Sachen wie ohne Motive zu sein, also solchen harten Klapsen. Verstehen, dass man abhängig ist und sich abhängig macht. Versteht ihr, das sind letztendliche Dinge, die wir besprechen. Das sind Ziele, glaube ich. Wir sind weit entfernt davon. Weit entfernt. Meilenweit entfernt. Lichtjahre entfernt. Universen entfernt. Unser Dilemma. So, Hingabe zu Krishna wird offensichtlich entgegengewirkt durch die sogenannten Vasanas.
Vasanas sind Wünsche, die im Herzen sind und die sehr, sehr blind sind. Wir hatten am Sonntagmorgen darüber gesprochen und ein Devotee hat eine sehr nice Frage gestellt, dass man sieht, dass selbst Menschen, die einen relativ hohen Stand des spirituellen Lebens erlangt haben, wieder zu Fall kommen. Anscheinend, weil da Wünsche im Herzen noch übrig geblieben sind, die sie zwingen, wieder mit weltlichen Tätigkeiten zu beginnen. Krishna spricht von dieser, oder Arjuna spricht von dieser Thematik. Er sagt, Krishna, was ist überhaupt die Zukunft eines solchen Menschen, der schon den Pfad des spirituellen Lebens begonnen hat, aber aufgrund von zu großer Weltzugewandtheit, sagt er, das ist ein sehr vornehmes Wort, wieder sich angezogen fühlt zum materiellen Leben. Ist ja nicht wie eine Wolke, die in der Luft zerrissen wird. Er ist weder im materiellen Leben noch etwas, noch im spirituellen Leben. Nicht? Er ist Sektenmüll sozusagen. Er hat angefangen und ist dann nicht Fuß fassen können, hat die besten Jahre gegeben und ist sozusagen für die Gesellschaft jetzt untauglich. Er hat keine anständige Lehre beendet, nicht mal das Matura geschlossen. So, Jiva Goswami sagt, dass diese Vorwurf, da kommen wir ein bisschen vom Thema ab, ist aber trotzdem ein interessantes Thema, was wir vielleicht am Ende der Vorlesung nochmal aufgreifen wollen. Es scheint sehr schwierig zu sein, Wünsche, die im Herzen gegenwärtig sind, letztendlich zu überwinden und sich motivlos Krishna zu wünschen, wie Shyamala das so schön sagt, wie die Gopis zu sein, die sich selbst nur ankleiden für Krishnas Freude, nicht mal selber in eine Modeboutique gehen und sich die schönsten Wintermäntel aussuchen oder Winterkleidung. Ein sehr hoher Anspruch. Und die Art und Weise, wie man da hinkommt, ist, dass man anfängt, regelmäßig aus dem Bhagavatam zu hören und dem reinen Gottgeweihten zu dienen. So, bitte sagt das Bhagavatam, kommt man dahin. Nun, während man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und den reinen Gottgeweihten dient, ist es passiert Folgendes. Langsam wird das Bewusstsein eingefärbt. Es ist genauso, als würdest du ein weißes Tuch nehmen und es in ein saffronfarbigen Farbtrog reintun. Dieses weiße Tuch würde, je länger du es reinhältst und je öfters du es reinhältst, langsam Safran werden oder schwarz oder blau, azurblau oder was immer die Farbe gerade ist. Ne? So ist es auch mit einmal Färben reinhalten ist es nicht getan. Unser Bewusstsein muss regelmäßig mit Krishna Katha und mit Service zusammenkommen. Wenn wir nur hören aus dem transzendentalen Thema, aber nicht Dienst leisten, wird es für uns schwierig sein, das gehörte Thema zu absorbieren. Und wenn wir nur Dienst leisten, aber nicht hören, wird es für uns sehr schwierig sein, bei unserem Dienst an Krishna zu denken. Deswegen müssen wir beides tun, hören und Dienst leisten. Es heißt jetzt jedoch, dass auch da bei diesem Prozess die Abhadras, die unglücksverheißenden Dinge, das heißt materielle Wünsche, nicht gänzlich beseitigt werden. Das Beispiel wurde gegeben von der Kampferbox. Wenn ihr eine Kampferbox reinigt, wird ein Geruch von Kampfer noch weiterhin in der Kampferbox hängen. Kennt ihr das, wenn man sowas Intensives sauber macht, dann ist es immer noch da. So, trotzdem, das ist das Wunderbare an Krishnas Barmherzigkeit. Selbst wenn man nur ein bisschen reinigt, dann kommt trotzdem Krishna noch ins Herz.
hinein. Also selbst wenn man, wenn noch nicht alle unglücksverheißenden Dinge entfernt sind, Sisigoni Taiki Dai, das heißt, wenn noch materielle Wünsche gegenwärtig sind, aber man hört über Krishna und man dient Krishna, dann kommt plötzlich Krishna ins Herz hinein und macht selber mit seiner inneren Energie, darüber hatten wir Sonntag gesprochen, das Herz gänzlich sauber. Um also den letzten Muff sozusagen an materiellen Wünschen herauszubekommen, ist Krishnas Intervention absolut nötig. Das schafft man nicht selber. Krishna jedoch fühlt sich angezogen, wenn ein Devotee regelmäßig über Krishna hört und dem reinen Gott geweihten dient. Dann ist er plötzlich gegenwärtig und macht das Herz als seinen Sitzplatz sauber. Selbst wenn man jetzt nicht diesen Vorgang zu Ende bringt, das ist jetzt der entscheidende Punkt, auf den es heute darauf ankommt. Wie in diesem Schluck aus der Gita, wo gesagt wird, dass der Transzendentalist, der wieder materielle Wünsche entwickelt und zu Fall kommt, der wird vielleicht den Pfad des hingebungsvollen Dienstes aufgeben und entweder im nächsten Leben auf den himmlischen Planeten genießen, um seine Wünsche sich zu erfüllen, oder wenn es nicht so arg ist, wenn er wünscht, dann wird er nochmal geboren in der Familie von Gottgeweihten und hat also von Kindesbeinen an die Möglichkeit, fortzusetzen. Der Bhakti ist also so strong, oder Krishna-Bewusstsein ist so strong, dass selbst wenn man in diesem Leben das nicht zur Vollendung bringen sollte, macht man doch im nächsten Leben weiter. Das ist bei Jnana und Karma nicht so. Wenn man da durchsaust, sozusagen nicht das Ergebnis erreicht, eine Brahman-verwirklichte Seele zu werden, da hat man alles verloren, alles umsonst. Wie bei der Fahrprüfung, nicht? Wo man einfach versagt hat und dann man durchgerasselt. Nochmal von vorne, bitte. Ist es denn? So, im Krishna-Bewusstsein ist es so nice, dass man selbst durch ein bisschen Anfang nicht verliert. Denn der Wunsch, Krishna zu dienen, entwickelt sich im Herzen. Ein Gottgeweihter sagt zu Krishna: Mein lieber Krishna, lass mich dich dienen, selbst wenn ich unfähig bin, das zu tun. Nicht? Da ist ein stronger Desire, ein starker Wunsch, der parallel zu diesem ganzen materiellen Unrat im Herzen auftaucht. So. Nun, wenn aber, und damit wir die letzten Wünsche übrigens vergessen, verlieren, setzt Krishna, dem Gottgeweihten, der starke materielle Wünsche hat, viele Tests. Ja, wusstet ihr, das ist die innere Bedeutung von Tests. Kennt ihr das? Tests von Krishna? Das kennt man. Oh ja, sagt Conny, das ist mir durchaus ein bekannter Begriff. Diese Tests von Krishna sind da, weil sich der Devotee, der einen Test von Krishna bekommt, entscheiden muss für Krishna. Das ist wirklich seine eigene unabhängige Entscheidung. Wenn der Devotee irgendwann röchelnd am Boden liegt, so, ich kann nicht mehr, ist okay. Yes, ich hab's verstanden. Yes, ich werde mich endlich versuchen hinzugeben. Nicht, als wäre das Letzte, was einem einfallen könnte. Es kommt manchmal sehr spät, diese Idee. Aber dadurch lernen wir es langsam, uns Krishna tatsächlich uns Krishna zu wünschen. Und je weniger wir am Anfang drauf kommen, desto häufiger werden die Tests sein. Also wenn ihr nicht getestet werden möchtet im Krishna-Bewusstsein, weil euch das Prüfungsangst und so. Nicht? Man hat von dieser, man will nicht laufend getestet werden und dann durch Schatten hindurchgehen und so weiter. Sollte man besser sich gleich Krishna hingeben. Nicht? Und nicht erst so am Ende, bis man nicht mehr kann und die Nerven schon fast aufgerieben sind und man schon mit den Gedanken, also schon mal probeweise angerufen hat bei der Nervenheilanstalt. Also nehmen Sie noch solche Leute wie euch. Könnte ich ein Einzelzimmer haben mit Heizung, die funktioniert? Oder nicht besser, man macht das vorher. Und erspart sich auf diese Weise viele Dinge. So lernt der Devotee, sich langsam Krishna hinzugeben, durch Tests. Diese Tests sind Krishnas Milosti, Krishnas Barmherzigkeit. This is a philosophical explanation of this. So, nun geht es weiter. Wenn man also jetzt den Vorgang regelmäßig macht und dabei es lernt, diese Tests zu bestehen, kommt man auf die Ebene von unwiderruflichen, liebevollen Dienst. Unwiderruflicher, liebevoller Dienst heißt in Sanskrit Nishtabhakta. Das bedeutet so viel wie Naishtika Bhakti, I'm sorry. Das bedeutet, dass man auf dieser Stufe frei wird von den dauernden Angriffen von Tamas und Rajas. Tamagun oder Rajagun, was ist das? Das ist die Erscheinungsweise der materiellen Natur. Tamas zwingt einen dazu, einfach depressiv im Bett zu verweilen und einfach aufzugeben, um auf die mentale Ebene zu kommen. Und Rajagun ist diese Leidenschaft, wo man so immer unter Prosit Neujahr steht, nicht? Und ständig in so ein gewisses Ziehen im Herzen verspürt. So, diese Erscheinungsweisen, die sich in Wünschen und Verlangen äußert oder einfach in Trägheit, wie in Unwissenheit, gehen langsam, wenn man hört über Krishna, weg. Es geht, also das kann man, könnt ihr wirklich erfahren. Manchmal ist es so, dass in meinem eigenen hingebungsvollen Dienst zu Krishna, dass ich sehr, sehr wenig Zeit habe und dann sehr einfach physisch sehr schwach bin, weil ich mich überanstrenge und mental auch ausgelaucht bin. Und dann hat man überhaupt keine Power mehr. Kennt ihr das? Und wenn man dann aber anfängt, über Krishna zu hören aus den Schriften, entwickelt man eine dermaßen starke Vitalität. Das ist wie ein starke, das, wie hatte, hatten wir gesagt, ein Tonic. Ja. Ein stimulierendes Elixier, nicht dieses über Krishna zu hören. Kennt ihr das auch? Man hängt sozusagen so unter 0 Grad minus irgendwo auf der Stimmungskurve und plötzlich hört man, dann hört man über Krishna und kriegt irgendeinen Punkt fest, der sich festsagt. Und sagt, kommt man also raus aus dem Ozean der Unwissenheit, wie die Falklandinseln bei ihrer Geburt, nicht, die da rausbrachen durch, ich glaube, wenn man das, diese Vesuv-ähnlichen Dinge da, diese, so das ist durch Hören von Krishna Katha gegeben. Und auf dieser Ebene, wo man, erst auf der Ebene, wo man frei ist von Leidenschaft und Unwissenheit, auf dieser Ebene, man nennt sie in Sanskrit die Vasudeva-Ebene, da manifestiert sich Krishna. Da auf dieser reinen Ebene wird Krishna plötzlich offenbart. Vasudev entwickelt sich auf der Vasudeva-Ebene, manifestiert sich auf der Vasudeva-Ebene, der Ebene der reinen Tugend. Und dann ist der Devotee glücklich. So, morgen, morgen Abend, genau. Morgen Abend möchte ich im Tempel diese Serie abschließen und über eine unglaubliche psychologische Wirkung sprechen, die dann einsetzt. Dann wird nämlich ein bestimmter Knoten im Herzen aufgelöst, wenn das ist, und damit die Verbindung mit dem materiellen Leben. Darüber wollen wir morgen hören. Das ist ein unglaublich interessantes Thema. Ihr habt sowas noch nie gehört. Das wird so philosophisch, aber auch einfach werden. Also ich werde es versuchen, einfach darzustellen. dass man sich einfach freut. Aber hier möchte ich jetzt enden. Tadana jastamo bhava kama lobora yatsaye cheta eter anavidam stitam sate prasidate. 1-19, it is. Sobald der unwiderrufliche, liebevolle Dienst im Herzen erwacht ist, weichen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft, Rajas und Unwissenheit, wie Lust, materielle Wünsche und Verlangen aus dem Herzen. Dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und wird glücklich. Toll, nicht? Ach, Nektar. Morgen lesen wir Text 20 und 21 vom zweiten Kapitel. Ach, die materiellen Wünsche weggehen. Prabhupada sagte einmal so war auf dem Vyasasan und sprach so zu uns: It is so nice to have nothing. Sagt er, so ein Kindchen, ein Weichnapp, nicht? Ein Weichnapp, der keine materiellen Wünsche. It is so nice. Aber mit materiellen Wünschen, wo trifft man immer so? Kennt ihr das so, wenn Leute auf Urlaub gehen und die tragen so einen überdimensionalen Rucksack mit sich, wo sie noch für alle Fälle einen Generator reingetan haben? Man weiß ja nie, nicht, ob man vielleicht ein Tape hören möchte mit einem Tape-Recorder, da haben sie noch ein Tape-Deck dabei und ihre ganzen Stereoanlagen und tragen das so mit sich. Und gehen also zugrunde, dann sind die da mit ihren dünnen T-Shirtchen, nicht? Und die Schultern, die sind schon fast abgeschnitten, nicht? Von dem Heavy-Rucksack. Kennt ihr diese Zeitgenossen, nicht? Die also sich da ewig, diese mit gequälter Miene mitten in Indien unter stechender Sonne stehen mit solchen Heavy-Rucksäcken, nicht? So sind wir. Unseren matten Wünschen, die da so im Herzen drin sind. Okay. Wir müssen den Rucksack einfach wegwerfen. Gut. Ja. Schön, jetzt heißt es, hatte Wenger eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage zu dem Thema, das mich auch Wünsche, von denen man dann kontrolliert wird, dass man dann geradezu gezwungen ist, aber genau das zu tun, was man eigentlich nicht möchte.
Ja.
Und dazu habe ich das Konzept, wenn ich richtig verstanden habe. Warm, oder es gibt auch manchmal, wie einfach manchmal Männer Hunger haben oder Frauen oder ich habe auch keine
Kinder zu kriegen.
Ja. Wenn man sich mit seinen Idealen identifiziert, die man noch nicht erlangt hat, wenn ich damit identifiziere, das bin ich, dann muss man die Dinge, die Emotionen oder die Sachen oder so, werden zu schaden. Wenn man sich nicht mehr so wahr, und das folgt sich mehr an, wird ein unmöglicher Schaden, sind dann Wünsche, die man nicht mehr hat, sondern die haben dich.
Toll gesagt.
Ja,
toll gesagt. Sehr gut. Ja.
Und dann wird man gezwungen. Die Böse ist danach gezwungen.
Ja.
Wo man weiß, wie schlecht es ist für einen. Und da fand ich sehr interessant, dass habe ich das erstmal so gehört, dass man damit umgehen kann, nämlich dass man diese Dinge einfach genau anschaut. Das ist für mich der Anliegen, dass das die Lösung ist. Hier ist man dann, muss aber jetzt strikter werden und so, und ich schau mal genau an, was heißt denn das und so. Und dann und ich die Nachteile dann.
Bewusst, ne?
Wie findest du dieses ganze Konzept, also mit dem Schatten?
Ja, ich finde, das ist in der Vaishnava-Philosophie, in der Praxis mit einbezogen. Und zwar heißt es dort, dass die sicherste Position im hingebungsvollen Dienst die Position der Demut ist. Ein Mensch, wenn du die fortgeschrittenen Vaishnavas anschaust, die sind unglaublich demütig.
So wird das jedenfalls gesagt. Krishna das Kaviraj sagt, ich bin niedriger als ein Wurm im Kot. Wer meinen Namen ausspricht, verliert alle günstigen Ergebnisse des spirituellen Lebens. Das heißt so, in den, dass, diese Form von Demut ist sehr, sehr, sehr schützend im Grunde genommen. Ist genauso wie ein Auge. Wenn ein Auge gesund ist, dann weint es. Nicht? Wenn Schmutz in die Pupille kommt. Da gibt es Wasser. Und das Wasser, das ist jetzt nicht ein Zeichen von Schwäche, das kann man nicht so sagen. Oder Unmännlichkeit. Sondern das Wasser treibt in den Dreck da raus. Nicht? Und das geht dann weg. Man ist demütig, man versteht, yes, ich. Manchmal fühle ich mich wie ein Stasi, denkt man vielleicht. Nicht? So einen Kontrollierwunsch habe ich. Nicht? So ein Schlimmer bin ich. Nicht? Da, so, und wenn man dann diese Demut hat, die natürlich nur kommt auf einer spirituellen Ebene, wo man sich als Teil Krishnas sieht, dann versteht man will diese Sachen im Grunde gar nicht. Von dieser Haltung. Und das spürt man dann so weg. Aber wenn man nicht auf diese Demut kommt, dann geht es nicht. Dann geht es nicht. Dann muss man sich dem... Dann kann man das nicht akzeptieren. Ich bin doch so strong. Ich bin doch so gut. Wenn jemand es wagt, mich zu kritisieren... Er ist mein Feind und er wird das mitkriegen. Nicht so, so sind wir. Zu einem, der nicht demütig ist, kann selbst der spirituelle Meister kommen und sagen, du, es ist jetzt nicht so gut zu dir dein Involviertsein mit weltlichen Dingen. Dann spricht man ihm auch Streustrahl ins Gesicht, du, wir sprechen gerade über eine neue Kassette von Leonard Bernstein. Das fällt einem gar nicht auf mehr. Ne? Man kriegt das nicht mehr mit, weil die Sicht nicht mehr da ist. Ein gesundes Auge kann weinen, aber ungesunde Augen haben keine Sicht, die können nicht weinen. Das häuft sich an, sodass man so voll dann ist, plötzlich, wie du sagst, dass die ganzen schmutzigen Dinge im Herzen, die haben einen dann. Dann sieht man das gar nicht mehr. Man kann gar nicht klar sehen.
Ja, wenn ich manchmal. Also ich habe. Wenn ich das so sehe, wie ich zwischen den Markers manchmal so gewählt habe, dann werde ich manchmal das Gefühl, dass die solche Schatten bilden, dass sie so einfach diese Sachen verdrängen.
Ich bin Brahmachari, die blöden Matajis, die. Ich bin viel besser als die, so in dem Stil. Wir haben da in Heidelberg drüber gesprochen, dass wir müssen sehen, dass diese. Manchmal kommen da also unreife Dinge bei uns vor, dass es als. Ich habe gestaunt, die essen dann die Madhajis das ganze Prasadam weg, weil die denken, sie sind besser und die Madhajis werden immer magerer. Also tatsächlich, das kommt vor. Das kommt vor. Fühlen sich nicht wohl und so. So, das ist, wenn diese komischen Identifikationen kommen, dann entwickelt sich, ja klar. Und dann geht die spirituelle Sicht weg, da ist es, die Augen sind verkrüppelt von unseren Brahmacharis. Ja. Deswegen ist es heißt Trinada Pisunichena, in einer demütigen Haltung, da kommt man durch. Diejenigen, die nicht demütig sind, die werden alle fallen. Jeder Einzelne. Pum, pum, pum. Selbst wenn es der große. Vollreife Birnen sind, fallen sie dann. Nicht? Große Position bekleiden, hochstehen im Firmament der Vaishnav-Gemeinschaft. Wenn sie nicht demütig sind, das reißt sie einfach runter. Wenn du demütig bist, siehst du diese Dinge, ganz klar. Du bist dann schon, man ist dann schon ein bisschen, das ist einem wirklich unangenehm. Diese Dinge zu sehen. Aber es wirft einen auch nicht weg, weil diese Demut, von der ich spreche, ist eine starke Demut. Es ist eine Demut, die, wo man weiß, ich bin so gefallen und ich kann mich bei Krishna orientieren. Ich kann, da ist ja Krishna. Bei dem kann ich Zuflucht suchen. Denn geht alles. Sonst geht nichts. Da ist man automatisch unglaublich stark. Derjenige, der sich mit Krishna verbindet aus der Haltung der Demut, ist unangreifbar und unverrückbar. Dem macht selbst der Tod nichts mehr aus. Der sagt, ich habe ja Krishna. Ich bin also von mir, kann man überhaupt gar nicht sprechen. Ich bin also, vergesst mich am besten, bin also ein Sumpfloch. Nicht? Aber ja, die Bodhi hat ja Krishna, hat mit großer Hoffnung, Ashabandha nennt man das. Obwohl ich so ungeeignet bin, ich habe Krishna. Und Krishna akzeptiert sogar die zutiefst Gefallenen. Das ist eine seiner wunderbaren Eigenschaften. Ja, ja. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Mahadev, der hat, das habe ich jetzt auch neulich erfahren, vielleicht habe ich schon mal hier gesagt, der hat ja diesen Satz geformt, wer mich kritisiert, ist mein Freund. Und vielleicht, wenn ihr das jetzt mal versucht nachzuvollziehen für euch, wer mich kritisiert, ist mein Freund. Also das ist schon nicht so... Also Freund, das ist schon, ist ja, steht einem ja sehr nah an Freund, nicht? Jetzt gab es Folgendes, was vorkam. Bhaktisiddhanta hat ja regelmäßig Vorlesungen gegeben. Und da gab es einen, der ist ihm nachgereist, um die Vorlesung zu stören. Das kann man nicht so sagen, sagte der dann. Und also richtig so ein Störenfried. Also richtig, der die Vorlesung platzen belassen wollte. Und die Schüler haben schon gedacht, also wie sie den da von hinten, wenn er da durch den einsamen Weg geht, da und so in den Ganges werfen können und so, da irgendwo ganz weit weg hinspült, nicht? Und, aber das hörte dann Bhaktisiddhanta Saraswati und er sagte, nein, ehrlich nicht, er ist mein Freund, lasst ihn zufrieden. Und später dann verstarb der starb eines natürlichen Todes. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat geweint. Er hatte sich nicht mehr im Griff, weil sein Freund war gestorben. Das können wir nicht nachvollziehen. Also man kann sich das jetzt, man kriegt das vielleicht mit einer kleinen, wenn da jetzt einmal so sein Gehirn so über drei Räume austeilt, aber dann hat man es immer nur theoretisch. Ne? Also das war seine Gesinnung, Mahadev. Ja, da muss man sagen, das ist anders als wir. Also ich kann das ehrlich gesagt noch nicht so sehen. Jetzt ein Freund, also man kann ja sagen, was geht ist, man stellt sich auf neutral, okay, neutral, zack. Keine Abwehrmechanismen, alles über sich hergehen lassen. Man, warum musst du das denn so? Was habe ich dir getan? Denkt man denn auch heimlich weiter. Nicht? Aber man verhält sich rein äußerlich neutral. Sagt dazu nichts. Nicht? Das kriegt man vielleicht gerade noch hin, wenn man gutes Prasadam auch weiterhin kriegt. Nicht? Aber da ist schon auf. Wenn wir von Demut sprechen, das ist eine spirituelle Eigenschaft, die wir meinen.
Ich habe eine Frage zur der Hingabe. Es ist ja oft so, dass es erscheint, dass die Umstände einfach gewisse Dinge fordern, an denen man nicht arbeitet. Und
ja.
Auf der anderen Seite kann man denken, wenn ich einfach demütiger bin oder mehr hingegeben, dann werden diese Umstände nicht. Und in dieser Situation, also ich habe da immer einen Konflikt, dass ich dann mich entscheide irgendwann und sage, es geht so nicht, ich muss einfach die Umstände jetzt kämpfen und ich kann nicht auf die andere Seite konzentrieren.
Dazu sagt Lord Brahma etwas zu Maharaj Prithu. Er sagt, sehr oft ist es so, wenn man die materiellen Widrigkeiten bekämpft, stürzt man in den Ozean von materialistischen Gedanken und großen Sorgen. Das ist das Ergebnis. Wenn man zum Beispiel mit Schulden kämpft, kann man plötzlich, wo ist das Geld? Money. Dann kann man plötzlich da so rein und hat so viele Anxieties. Und wenn man plötzlich den Weg rausschafft zu einer Krishna-bewussten Sache, dann löst sich das plötzlich. Dann kommt ein Freund und sagt, hier hast du Geld. Die Bank sagt, mein Junge, du bist absolut kreditwürdig. Wirklich nicht stimmt. Ein Wunder geschieht. Ne? Und dann ist plötzlich ist es dann da, kommt es dann alles anders. Na, das ist eine Antwort. Natürlich, manchmal gibt es diese Zwänge, wo man muss einfach, da kann man nicht sagen, ach, die Teller waschen sich von selber ab. Nicht? Und also, das ist mal als Beispiel. Manchmal muss man schon ein Zeichen von Hingabe, dass man da das auch, dass man das versteht, das ist jetzt meine Situation. Was ich antworten möchte, ist, dass manchmal der junge Devotee dann einfach seine Prinzipien über Bord schmeißt. 16 Runden, ja, im Idealfall, jetzt ist aber Krieg. Würde der spirituelle Meister im Krieg verlangen, 16 Runden zu chanten? Wahrscheinlich nicht. Da muss man sich um das Leben bemühen. Nicht? So geht es der Geist. Nicht? Vier regulierende Prinzipien, ja. Ja, wo bricht man sie genau und wo nicht, frage ich euch. Und so geht denn das los. Ja, nur, dann sind wir bald ganz schön gefallen. Also, man muss schon sehen, dass man den Prinzipien treu bleibt. Auch in so einer Haltung, in dieser Situation. Und dann sich um die Dinge kümmern, die anliegen. Nicht? Man muss weiterhin Gemeinschaft mit Devotees pflegen und dann sein Bestes geben auf der weltlichen Ebene. Krishna macht dann irgendwas, irgendwann mal. Wenn er sieht, oh, hier ist mein Devotee, der entscheidet sich immer für mich, auch wenn solche Heavy Tests kommen. Der will immer mich. Ja, also das ist ja sehr angenehm, sehr überraschend zu sehen. Dann leuchte ich der Schnamm, den Devotee. Diese Umstände sind einfach Tests. So sieht er Devotee sie. Aufgrund seines eigenen Fehlverhaltens, so sagt er sich, hätte er eigentlich viel mehr verdient, aber jetzt hat es Krishna so reduziert, dass nur so ein bisschen Schwierigkeiten kommen. Ja, das ist jetzt die letzte Frage.
Ja, am dritten Kanto, da beschreibt Kapila so einen Meditationsvorgang. Das ist ein bisschen mystisch, aber im Augenblick konzentrieren und die Mystigkeit nicht. Und dann beschreibt, also er beschreibt es nicht so direkt, es ist oberflächlich, aber dann beschreibt Kapila Prabhupada in der Erläuterung, dass diejenigen, die so unruhig sind im Geist, dass sie Schwierigkeiten haben, auch beim Meditieren oder beim Chanten zum Beispiel, sich so darauf zu konzentrieren, dass es da so einen bestimmten Vorgang gibt, dass man sich auf so bestimmte Zentren im Körper konzentrieren kann und dann die Luft regulieren kann, dass man so bestimmte Übungen machen kann. Und, so. Und jetzt ist meine Frage, ob das
das ist so, dass diese mechanischen Meditationshilfen durch den Atmen und die Konzentration, also Fixierung auf bestimmte Energiezentren im Körper, alle zu dem mystischen Yoga-Pfad gehören. Das ist für Menschen empfohlen, die sich eben nicht dem spirituellen Leben sofort hingeben können, sondern die eher eine stufenweise Erhebung durch diesen ja, mystisch-materiellen Weg, es geht ja um den Körper dabei, der jetzt als Hilfsmittel genommen wird, dass dieser Vorhang ging zu anderen Zeitaltern, aber in diesem Zeitalter bringen wir die rein physiologischen und psychologischen Bedingungen nicht mehr mit, um den Vorgang zu Erfolg zu bringen. Deswegen schalten wir. Du machst so sagen, ja, aber das, wie soll denn das Chanten funktionieren? Denn es war ja ein Weg für solche, die nicht chanten können. Dann können wir erst recht nicht chanten, wenn wir das nicht machen können. Und die Sache ist so, dass mit Chaitanya Mahaprabhu Barmherzigkeit eben ein wir doch chanten können. Wenn wir dadurch, dass wir durch seine Barmherzigkeit frei werden von Vergehen, können wir chanten. Müssen wir aber werden, wir müssen werden, frei werden von Vergehen. Diese ganzen Ergebnisse, die beim Chanten versprochen werden, treten ein für das vergehenslose Chanten. Wir hatten gestern am Abend über Namabhasa gesprochen, der klärenden Stufe, die dann einsetzt, wenn der Devoti versucht zunächst einmal ohne Vergehen zu chanten und dem immer näher zu kommen. Gut. Versucht ohne Vergehen zu chanten und tatsächlich ja, fenceless chanting. Yes, eigentlich ohne Vergehen chantet, I'm sorry. Nicht wie Ajamir, der hat kein Vergehen gemacht, als der da, der war so hilflos, als der da rief, na, nein. Ich kann sich gut vorstellen, der hatte nichts anderes im Geiste als eine Reihe. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Man merkt immer, in Berlin kommt man immer so eine Erzählstimmung rein, weil die Devotees einfach gerne also sich Gedanken machen über diese Dinge. Denn im Erleben in Berlin, da geht man ja mit diesen ganzen spirituellen Dingen und auch vor allen Dingen den Hindernissen fürs spirituelle Leben sehr greifbar auf. Das ist ja wie eine Schlacht, weil wir hier so viel Tama und Raja um uns herum haben. Man ist ja, man muss wirklich sehen, wie kriegt man das hin, hier in Berlin, also richtig gut drauf zu sein. Ist es nicht so? Mal sehen, vielleicht Mahadev hat da einen Plan mit unserem neuen Tempel. Wenn der klappt, dann werden wir zumindest in der Mode of Goodness leben. Nicht? Das könnte man sagen. Aber noch nicht. Wir müssen erst mal sehen, was Krishna will. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaura Nitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.
Jai.